SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Tag der Entscheidung. Die Ägypter stimmen ab über den Verfassungsentwurf und Präsident Mursis Stellvertreter wirft das Handtuch. Dann das Christkind kommt per Mausklick. Der Onlinehandel boomt, besonders bei Digitec.
Bei uns soll der Kunde wirklich auch Beratung erleben, er soll Service kriegen, Garantieaustausche vornehmen können. Also wir möchten wirklich den ganzen Verkaufsprozess eigentlich bieten.
Und schließlich frische Bergluft und Wellness statt Kurzschwingen im Pulverschnee.
Wir werden andere Wintertouristen kriegen, die dann eben nicht mehr Skifahren.
Der Klimawandel zwingt Tourismusmanager zum Umdenken. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zweite Runde bei der Abstimmung über den umstrittenen Verfassungsentwurf. In Ägypten sind heute rund 25 Millionen Stimmberechtigte in vorwiegend ländlichen Gebieten dazu aufgerufen, ihre Meinung zu sagen. Letzte Woche war bereits die städtische Bevölkerung an der Reihe. Im Vorfeld des Urnengangs gab es gestern in Alexandria blutige Zusammenstöße. Philipp Scholkmann, wie war denn die Stimmung heute? Wie war die Wahlbeteiligung?
Der Tag ist ruhig verlaufen bisher, nach allem, was wir wissen, aber es wird noch bis in die Nacht abgestimmt. Die Öffnung der Urnenbüros wurde sogar verlängert wegen des großen Andrangs, wie es heißt. Schwierig abzuschätzen allerdings, ob die langen Schlangen vor den Wahllokalen davon kommen, dass besonders viele Leute zur Abstimmung gehen, wie die regierenden Muslimbrüder behaupten, oder eher davon, dass es relativ wenig Personal in den Urnenbüros hat und das Prozedere deshalb relativ schleppend vorangeht. Gleich wie letzte Woche gibt es aber auch schon wieder Vorwürfe von der Opposition. Es habe Unregelmäßigkeiten gegeben, etwa Aktivisten von der Mursi-Seite, die Wähler beeinflusst haben sollen und vor den Wahllokalen Propaganda machen für ein Ja zu dieser Verfassung.
Die ländliche Bevölkerung, die gilt als konservativ, als Mursi-freundlich. Das heißt ja dann wohl, dass sie den islamistisch gefärbten Verfassungsentwurf mehrheitlich annehmen wird.
Ja, die meisten Beobachter gehen tatsächlich davon aus, dass heute ein klares Ja rauskommt, ein noch klareres als letzte Woche, wo ja schon eine Mehrheit von 56% für diese umstrittene Verfassung gestimmt haben soll, nach den inoffiziellen Angaben. Die tiefen Gräben in der ägyptischen Gesellschaft zwischen linken und säkularen Kräften einerseits und den Islamisten andererseits. Diese Gräben werden aber damit natürlich nicht verschwinden, wenn diese umstrittene Abstimmung, wenn diese umstrittene Verfassung einmal angenommen ist.
Und dann, kurz vor 17 Uhr, ist der Vizepräsident Mahmoud Mekki zurückgetreten, ausgerechnet am Abstimmungstag. Das ist Zufall oder ist es Absicht?
Er selbst sagte am Abend, die politische Arbeit passe nicht zu seiner Ausbildung als Richter. Er war ja ein angesehener Richter, bevor er dieses Vizepräsidium übernahm. Deshalb trete er zurück. Und Mekki hatte sich in den letzten Wochen mehrfach um einen Dialog zwischen den beiden verfeindeten Lagern bemüht in dieser Auseinandersetzung um die Verfassung. Gut möglich, dass sein Rücktritt beschleunigt wurde, durch die Tatsache, dass dieser Dialog von keiner Seite ernsthaft erwogen wurde. Allerdings wollte Mekki offenbar ohnehin seinen Abschied geben, einfach etwas später, wie es heißt, nämlich wenn der ganze Verfassungsprozess vollständig abgeschlossen ist und dieses neue Grundgesetz Ägyptens auch wirklich in Kraft tritt.
Das waren Informationen von unserem Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Der Abstimmungstag in Ägypten, gleich mehr dazu nach den Nachrichten mit Susan Schmucke.
Nach Angaben Russlands hat Syrien seine Chemiewaffen jetzt an ein oder zwei Standorten eingelagert. Das sagte der russische Außenminister Lavrov. Zuvor seien die Chemiewaffen über mehrere Standorte im ganzen Land verteilt gewesen. Die syrische Regierung sei sich bewusst, dass diese Waffen sicher gelagert werden müssten. Bei einem Anschlag in der Hauptstadt Damaskus sind 5 Personen ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, berichtet die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte. In Italien hat Staatspräsident Giorgio Napolitano das Parlament aufgelöst. Damit wird der Weg definitiv frei für Neuwahlen, die voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März stattfinden werden. Zuvor hatte Ministerpräsident Mario Monti dem Staatspräsidenten seinen Rücktritt eingereicht. Dies im Einklang mit seiner Ankündigung, er werde nach der Annahme des Budgets für das kommende Jahr durch das Parlament sein Amt zur Verfügung stellen. Papst Benedikt hat seinen ehemaligen Kammerdiener begnadigt. Der Mann, Paolo Gabriele, war Anfang Oktober von einem vatikanischen Gericht zu 1,5 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte Dokumente des Papstes aus dessen Wohnung gestohlen. Heute nun besuchte Benedikt XVI. Den 46-Jährigen im Gefängnis, wie der Sprecher des Vatikans sagte, und überbrachte ihm die Nachricht. In Pakistan haben Dorfbewohner einen Mann umgebracht, der zuvor angeblich Seiten des Korans verbrannt hatte. Wie die Behörden bekannt gaben, haben etwa 200 aufgebrachte Menschen einen Polizeiposten in der Provinz Sindh gestürmt und den Mann verschleppt. Dieser sei später tot aufgefunden worden. Laut den Behörden wurden im Zusammenhang mit der Tötung 30 Personen verhaftet und mehrere Polizeibeamte vom Dienst suspendiert. In der indischen Hauptstadt Delhi haben sich mehrere tausend Menschen versammelt, um gegen die Vergewaltigung einer jungen Frau zu protestieren. Die Menge wollte zum Präsidentenpalast marschieren. Wie Nachrichtenagenturen berichteten, setzte die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Vor knapp einer Woche war eine 23-Jährige von mehreren Männern vergewaltigt und anschließend aus einem fahrenden Bus geworfen worden. In China sollen hohe Militärs bei Empfängen auf Luxus verzichten. Keinen Alkohol soll es mehr geben und keine Festessen. Das meldet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur. Auch rote Teppiche und Blumenbouquets werden demnach verboten. Für Politiker in Peking gelten seit ein paar Tagen ähnliche Regeln, wie die Agentur schreibt. FDP-Präsident Philipp Müller übt massive Kritik an Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf. Bei der Frage, wie es mit dem Schweizer Finanzplatz weitergehen soll, sei sie dem Bundesrat in den Rücken gefallen, sagte Müller in der Samstagsrundschau von Radio SRF und gegenüber weiteren Medien. Zuerst habe sie die offizielle Strategie des Bundesrats präsentiert. Diese sieht vor, dass Schweizer Banken keine unversteuerten Gelder mehr entgegennehmen dürfen. Und einen Tag später habe Widmer-Schlumpf völlig überraschend gesagt, es sei auch ein Informationsaustausch denkbar. Das sende ein falsches Signal Richtung Ausland und schwäche die Schweiz, sagte Müller. Für Schweizer Bauern, die Schweine mästen, sei das zu Ende gehende Jahr katastrophal gewesen. Das schreibt der Bauernverband in seinem Jahresrückblick. Wegen der nassen Sommermonate Juni und Juli sei die diesjährige Grillsaison schlecht ausgefallen und trotz tiefer Preise seien noch mehrere Tonnen Fleisch importiert worden. Besser sei das Geschäft überraschend bei den Alplämmern gelaufen. Hier seien die Preise stark gestiegen. Zum Sport. Das Geschehen des Tages fasst Fritz Bischoff zusammen.
Die Grasshoppers-Fußballer haben den bisherigen Sportkoordinator Dragan Rapic befördert. Der 31-Jährige darf sich ab dem 1. Januar des kommenden Jahres Sportchef des Halbzeitmeisters der Super League nennen. Rapic amtet als rechte Hand von CEO André Dosé. Dieter Hecking ist der neue Trainer beim deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und damit der drei Schweizer Diego Benaglio, Marvin Hitz und Ricardo Rodriguez. Und Eishockey Fribourg und Pavel Rosa haben beschlossen, per sofort getrennte Wege zu gehen. Der 35-jährige Tscheche war beim Nationalliga A-Leader seit Anfang November überzähliger Ausländer.
Das Wetter. In der Nacht regnet es teils heftig. Morgen ist es vor allem im Osten und ganz im Norden noch bewölkt und stellenweise auch nass. In den übrigen Regionen wird es wieder zunehmend sonnig. Und die Temperatur morgen 12 Grad im Norden, 8 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Verfassungsabstimmung in Ägypten. Der Andrang ist groß, doch das Land bleibt gespalten. Repression in Kasachstan. Im ölreichen Steppenstaat hat der Wind gedreht. Dann einkaufen im Internet, ein bisschen schon wie im richtigen Laden. Und schließlich die Skier abschnallen und auf ins nächste Ortsmuseum. Der Tipp für Winterferien in den Zeiten des Klimawandels. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar unter SRF.ch. 25 Millionen Ägypter und Ägypterinnen aus vorwiegend ländlichen Gebieten waren heute also aufgerufen, zur Urne zu gehen. Der Verfassungsentwurf hat die Anhänger und die Gegner von Präsident Morsi weiter gespalten. Das zeigt auch die Reportage von ARD-Korrespondent Carsten Kühntop.
Geduldig stehen Wählerinnen und Wähler vor den Wahllokalen an. Heute kann die zweite Hälfte der etwa 51 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Vor einem Wahllokal in der Provinz Gizeh gibt sich ein älterer Herr als Mitglied des Oppositionsbündnisses Nationale Heilsfront zu erkennen. Er wird mit Nein stimmen. Wir lehnen diesen Verfassungsentwurf weiterhin ab, damit er korrigiert werden kann. Auch der Präsident und die Regierung haben zahlreiche Fehler in dem Papier gefunden und eine Auflistung verlangt, damit sie vom Parlament korrigiert werden können. Wir werden auch in Zukunft die Fehler in dieser Verfassung aufdecken und auf Korrektur drängen, während wir uns gleichzeitig auf die Neuwahlen vorbereiten. Eine Frau widerspricht und sagt, dass sie mit dem Verfassungsentwurf einverstanden ist. Ich habe ihn gelesen, ja, die Ägypter sind uneins, aber das ist normal. Meiner Meinung nach wird diese Verfassung soziale Gerechtigkeit schaffen und sie unterscheidet auch nicht zwischen Muslimen und Christen. Nicht nur das Dokument selbst, auch die Art und Weise, wie es in den letzten Wochen vor allem von den Muslimbrüdern durchgedrückt wurde, hat Ägypten tief gespalten. Und das, wo doch gerade für die Verabschiedung einer neuen Verfassung ein möglichst großer Konsens wichtig wäre. Knapp 2 Jahre nach dem Sturz Mubaraks fragen sich immer mehr Menschen, ob das neue, demokratische Ägypten wirklich in die richtige Richtung geht. So dieser Mann, der in einer Ortschaft im Nildelta zur Stimmabgabe ansteht. Viele Verfassungsparagraphen beschränken die Freiheiten. Der Präsident hat zu große Befugnisse, als ob wir keine Revolution gemacht hätten. Die Revolutionäre sind vergeblich gestorben. Wie tief die Kluft zwischen den verschiedenen politischen Lagern mittlerweile ist, zeigten die Krawalle gestern in Alexandria. Dutzende Menschen wurden verletzt. Mohammed Badia, geistiger Führer der Muslimbrüder, nutzt deshalb die Wartezeit in der Schlange vor seinem Wahllokal, um zu einem respektvollen Umgang miteinander aufzurufen. Wir sollten einen Dialog haben, bei dem wir gutherzig miteinander sprechen. Einen Dialog mit Steinen oder mit Gewehren darf es nicht geben. Unser Dialog muss ein sanfter sein. Im Koran steht, wenn du mit ihnen streitest, spreche sanft mit ihnen. Liebe Leute, alle Propheten zogen einst durch unser Land. Will meinen, Muslime und Christen gleichermaßen gehören zu Ägypten. Doch gerade die christliche Minderheit im Land fühlt sich von der scheinbaren Machtbesessenheit der Islamisten zunehmend an die Wand gedrängt. Aus ihrer Sicht verheißt es für die Zukunft des Landes nichts Gutes, dass nun ein so kontroverser Verfassungsentwurf durchgesetzt wird, in einem Referendum, in dem es reicht, wenn nur 50% plus X dafür stimmen.
Kasachstan galt lange Zeit als eines der liberalen Länder in Zentralasien. Doch das Bild bekommt zunehmend Risse. Gestern wurde eine Oppositionspartei verboten. Kritische Journalisten werden regelmäßig eingeschüchtert. Ausgelöst wurde die Repression durch einen Ölarbeiterstreik in der Ölförderstadt Shanaösen, den die Sicherheitskräfte brutal beendeten. Es gab Tote und Verletzte. Das war vor einem Jahr. Seither hat der autoritär regierende Präsident Nazarbayev die Schraube in dem rohstoffreichen Land deutlich angezogen. Davon berichtet Markus Benzmann in seiner Reportage.
Es war ausgerechnet am 20. Unabhängigkeitstag, als der Streik der Ölarbeiter eskalierte. Auf dem zentralen Platz in der westkasachischen Ölförderstadt Shanaösen eröffneten die Sicherheitskräfte das Feuer. Sie töteten über ein Dutzend Menschen, gegen 100 wurden verletzt. Da waren die Arbeiter bereits seit 7 Monaten im Ausstand. Ein Jahr später. Bis auf die Kinder, die auf einem zugefrorenen Brunnen Schlittschuh laufen, ist der zentrale Platz von Shanaösen leer. Der neue Bürgermeister der Steppenstadt, Serikbay Turimov, hat an diesem Unabhängigkeitstag die Feierlichkeiten abgesagt. Im Jahr zuvor hatte Turimovs Vorgänger auf dem Platz noch trotzig Jurten und einen gewaltigen Tannenbaum aufstellen lassen. Es gab Festumzüge. Und dies, obwohl Tausende von streikenden Ölarbeitern dort täglich ihre Versammlungen abhielten. Als dann die Lage eskalierte, erschoss die Polizei auch den 22-jährigen Aybek.
Ich bin zum Platz gegangen, um meinen Sohn zu suchen. Danach bin ich in die Krankenhäuser und schließlich zur Leichenhalle gefahren. Dort habe ich 4 Leichen gesehen. Die erste hatte keine Nase mehr. Ich habe ihn nicht sofort erkannt. Es war mein Sohn.
Der Vater, der selbst monatelang gestreikt hat, versichert, sein getöteter Sohn Aybek habe sich weder am Arbeiteraufstand noch an den Unruhen beteiligt. Nach der blutigen Niederschlagung von Shana Hüseyin behandelte die Staatsmacht die Arbeiter mit Zuckerbrot und Peitsche. 13 Aktivisten und Ölarbeiter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Aber die wegen des Streiks Entlassenen bekamen wieder eine Stelle. Die Opferfamilien erhielten eine Kompensation von knapp 6.000 Franken. Doch Aybeks Vater will Gerechtigkeit. Obwohl die Bilder auf YouTube zeigen, dass die Polizei wahllos in die Menge geschossen hatte, wurden nur 5 von ihnen zur Rechenschaft gezogen. In der zentralen Moschee gedenkt der neue Bürgermeister Turimov am Jahrestag der Toten von Shana Hüseyin. Nur er und seine Mitarbeiter sind im Gotteshaus, die Ölarbeiter sind nicht gekommen.
Die Ereignisse von Shana Hüseyin hatten ihren Grund in den Auseinandersetzungen zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern. Das ist meine Meinung.
Der neue Bürgermeister von Shana Hüseyin ortet die Wurzeln des Konflikts im eigenen Land. Damit weicht er von der offiziellen Linie ab. Die kasachische Staatsmacht unter dem autoritär herrschenden Präsidenten Nursultan Nazarbayev macht nämlich sogenannte dritte Kräfte für die Eskalation verantwortlich. Die hätten den Konflikt geschürt, um einen Staatsstreich zu provozieren. Seither werden Oppositionelle und Menschenrechtler verhaftet und verurteilt. Kasachische Medien, die über den Ölarbeiterstreik und die Niederschlagung berichtet haben, sollen verboten werden. Per Gerichtsbescheid verboten sind bereits der in Moskau basierte Exilsender K+ und die Produktionsfirma Stan TV. Die Korrespondenten von Stan hatten die Auseinandersetzungen ausgiebig gefilmt. Der Exilsender K+ strahlte die Bilder danach aus. Hinter dem Sender steht ein Oligarch, der aus Kasachstan geflohen ist. Ins Visier der Justiz ist auch die Oppositionszeitung «Respublika» geraten. In Almaty, tausende Kilometer westlich von Shana Hüseyin, entscheidet diese Woche ein Gericht darüber, ob sie ebenfalls verboten wird.
Die Ereignisse von Shana Hüseyin lieferten einen erneuten Versuch, unsere Zeitung zu schließen. Uns wird vorgeworfen, zum Staatsstreich und Extremismus aufgerufen zu haben. Das ist ein Vorwand, uns zu schließen.
Doch die stellvertretende Chefredakteurin Oksana Makushina lässt sich nicht einschüchtern. Sie will auf jeden Fall weitermachen. Auch die Journalisten der übrigen indizierten Medien arbeiten am Jahrestag, selbst in Shana Hüseyin. Und über die Satellitenschüsseln findet der Exilsender K+ nach wie vor den Weg in die kasachischen Wohnzimmer. Doch im rohstoffreichen Steppenstaat hat sich der Wind gedreht. Viele Jahre galt Kasachstan als eines der liberalsten unter den autoritären Regimen in Zentralasien. Nun nehmen die Schüsse von Shana Hüseyin und die nachfolgende Repression der bis dahin erlaubten Opposition den Medien den Atem. International wird das ölreiche Land allerdings weiter hofiert. Und nächstes Jahr nimmt Kasachstan sogar im UNO-Rat für Menschenrechte Platz. Für Mira Rittmann von Human Rights Watch Zentralasien ein Affront.
Im Januar beginnt die Mitgliedschaft. Kasachstan sollte in dieser Position die Menschenrechte vor allem zu Hause beachten. Und wir rufen die Regierung auf, zuvor die Ausschaltung der Medien in diesem Land einzustellen.
Bisher bleibt der Appell ungehört. Die kasachische Macht zieht die Schrauben weiter an. Aber die Menschen von Schanaüsen hoffen, dass wenigstens die verurteilten Ölarbeiter bis zum Jahresende amnestiert werden. Entsprechende Gerüchte machen die Runde.
Das war eine Reportage von Markus Benzmann. Gelesen hat sie Andi Lüscher. Und hier noch ein Hinweis. Wirtschaftlich geht es dem rohstoffreichen Norwegen ausgezeichnet. Doch politisch hat das einst so tolerante Land viel von seiner Strahlkraft verloren. Und zwar nicht erst seit dem Massaker des Rechtsextremisten Anders Breivik vor anderthalb Jahren.
Da kommen mye romfolk til Oslo. De bor i bilene sine eller under bruene.
Wir haben große Probleme mit den zugewanderten Roma, die von den Norwegern meistens als Kriminelle angesehen werden, sagt Per Östvold, besorgter Bürgermeister in dem Osloer Quartier. Wie reagiert Norwegen auf die zunehmende Fremdenfeindlichkeit? Hören Sie dazu unsere außenpolitische Wochensendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf SRF 1. Wer in diesen Tagen den Einkaufsstress vermeiden will, der wählt die bequeme Variante. Er setzt sich zu Hause an den Computer, schaut sich die Produkte an, vergleicht die Preise und klick. Der Onlinehandel boomt, besonders jetzt kurz vor Weihnachten. Zumal das Internet es immer leichter macht, jederzeit und überall einzukaufen. Neue schöne Welt? Nicht ganz, denn die Zukunft des Onlinehandels liegt in der Kombination von klassischem Laden und virtuellem Warenkorb. Niemand zeigt das besser als der zurzeit erfolgreichste Onlinehändler der Schweiz, Digitec. Charles Liebherr berichtet.
Vorne am Trottinett hängt eine Plastikkiste. Julia kurft durch hunderte Meter Zentrallager, stellt zusammen Kopfhörer, Kamera, Rasierer, reicht die Kiste weiter. Julias Kollegin packt ein, frankiert ab die Post. So arbeitet der zurzeit erfolgreichste Onlinehändler der Schweiz. Alle Abläufe von der Bestellung bis zur Lieferung nach Hause, alles funktioniert nahe am Optimum. Darum könne Digitec sogar schneller und billiger sein als Branchenleader Amazon, sagt Mitgründer Martin Waltert.
Das sind effiziente Abläufe, hochautomatisierte Abläufe, ein maßgeschneidertes IT-System, das wir selber für uns entwickeln und unsere Prozesse so effizient wie möglich macht.
Zehntausende Produkte stehen in den Regalen. Alles. Staubsauger, Wein, Fernseher, Kinderschuhe, Mobiltelefone. Keines der Produkte bleibt länger als 2-3 Wochen liegen. Fehlt etwas im Lager, dann wird die Bestellung automatisch an den Lieferanten weitergeleitet, damit dieser dann direkt ausliefert. Digitecs Prozesse haben für die ganze Branche Vorbildcharakter. Die Migros hat diesen Sommer darum ein Drittel der Firma übernommen, weil Digitec eben mehr sei als eine Hightech-Firma, sagt Martin Waltert.
Wir möchten eigentlich entschieden mehr sein, als einfach nur die Produkte vom Lieferanten zum Kunden zu verschieben, wie das teilweise andere Online-Jobs machen. Bei uns soll der Kunde wirklich auch Beratung erleben, er soll Service kriegen, Garantieaustausche vornehmen können. Also wir möchten wirklich den ganzen Verkaufsprozess bieten.
Da stößt der reine Onlinehandel allerdings an seine Grenzen. Das virtuelle Versandhaus hat darum eigene Läden eröffnet. Digitec-Läden heißen Showrooms. Das sei eine neue Entwicklung im Schweizer Detailhandel, beobachtet Ralf Wölfle, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz, einer der besten Kenner des Schweizer Onlinehandels.
Es ist eine Innovation, das Verkaufsgeschäft ganz anders zu verstehen, als es der klassische Handel tut. Gehen wir in andere Läden, dann sehen diese anderen Läden wie ein besseres Warenlager aus. Eine Digitec-Filiale ist kein Warenlager, sondern eine Digitec-Filiale ist ein Beratungs- und Anlaufzentrum, an dem einige wenige Produkte ausgestellt werden und wo ich mich nicht selber bedienen kann.
Der Onlinehandel gibt dem klassischen Laden eine neue Funktion. Er ist in erster Linie Beratungszentrum und Abholstelle für Produkte, die online vorbestellt wurden. Der Laden als kleines Warenzwischenlager trete immer mehr in den Hintergrund, ist Ralf Wölfle überzeugt.
Die Multikanalanbieter, die stellen sich so auf, dass sie dem Kunden die Möglichkeit geben, in der einen Situation alles online zu machen, in der anderen Situation alles im Laden und in einer dritten Situation teilweise im Laden und teilweise online ihre Geschäfte zu tätigen.
Welche Produkte auf diese Weise verkauft werden, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Digitec hat darum vor kurzem Galaxus, ein weiteres Online-Warenhaus, lanciert mit hunderttausenden Produkten. Da zeige sich besonders deutlich, wo die Vorteile des Onlinehandels liegen gegenüber einem klassischen Warenhaus, sagt Martin Waltert.
Wir haben sicher ein wenig großes Risiko, als wenn wir zuerst ein ganzes Filialnetz aufbauen müssten und dann sehen, es funktioniert nicht. Also wir können eigentlich sehr risikoarm gewisse Sachen ausprobieren, Sortiment erfassen und dann schauen, wie der Markt darauf reagiert.
Ausprobieren, testen, was beim Kunden ankommt. Wenn nötig, das Sortiment per Mausklick wieder zusammenstreichen, neu lancieren. Nur ein Bruchteil davon ist vor Ort direkt im Laden zu finden. Der Rest kann vorbestellt werden. Nachvollziehbar, warum Online-Händler den klassischen Detailhandel zurzeit so auf den Kopf stellen.
Das war Charles Lieber. Sie sind bereits zahlreich unterwegs, die Wintersportfans, die voll bepackt in die Skigebiete reisen. Die Saison hat begonnen, die Pisten sind präpariert, Schnee gibt es massenhaft. 115 Zentimeter, davon 20 Zentimeter Neuschnee, liegen beispielsweise auf dem Ostschweizer Skiberg Pizzol. Pulver gut also. Doch ob dies auch künftig so sein wird, das weiß niemand, denn der Klimawandel stellt die Touristiker in den Alpen vor neue Herausforderungen. Klaus Bonanomi.
In Bayern, wo bloß das Gletscherskigebiet an der Zugspitze auf deutlich über 2000 Metern Höhe liegt, in Bayern denkt man um.
Der Schnee kommt immer später, man kann selbst im Winter erst meistens Ende Dezember, Anfang Januar beschneien,
sagt der Tourismusprofessor Thomas Bausch von der Uni München. Die bayerischen Skigebiete sind zu klein, um international konkurrenzfähig zu sein. Deshalb positionieren sie sich neu. Ja zum beschaulichen Skifahren für die ganze Familie, nein zum großen Pistenrummel, zum Wettrüsten mit immer höheren Investitionen in Kunst-, Schnee- und Transportanlagen.
Wir werden andere Wintertouristen kriegen, die dann eben nicht mehr Skifahren, sondern die wollen schöne Sonnenterrassen, die wollen gute Gastronomie, die wollen schöne Beherbergungsbetriebe. Dort geht es um die Wintersonne, da geht es um Erholung, da geht es um die Weihnachtsatmosphäre in einer winterlichen alpinen Landschaft,
meint der bayerische Tourismusfachmann. Und mit neuen Angeboten will man auch mehr Sommertouristen anziehen. So etwa in Grainau am Fuß der Zugspitze. Hier können die Gäste auf einem Erlebnispfad ganz konkret erfassen, wie sich die Klimaerwärmung auswirkt, wie die Gletscher schwinden, wie der Permafrost auftaut oder wie sich in den Bergwäldern immer mehr Laubbäume ausbreiten, weil es wärmer wird. All dies und noch viel mehr wird auf dem Erlebnispfad und auch auf Wandertouren mit speziell geschulten Bergführern vermittelt. Der Klimawandel zwingt zu Innovationen. Das sieht auch Susanne Gessner von der Fachhochschule Rapperswil so. Sie hat im Auftrag des Bundes in allen 6 Alpenländern Bahnbetreiber und Kurdirektorinnen, Hoteliers und Wissenschaftlerinnen über den Klimawandel befragt.
Ich denke, dass man keine Saison komplett abschreiben muss. Keine Destination muss sagen, der Winter existiert bei mir nicht mehr. Aber natürlich ist es ein Vorteil, auch zu schauen, welche Potenziale der Sommer noch bietet oder insbesondere auch die Übergangsjahreszeiten.
Anders gesagt, wo weniger Skitouristen kommen, muss man versuchen, mehr Sommergäste anzulocken. Gäste, meint Expertin Gessner, die sich in einer intakten und vielfältigen Alpenwelt erholen wollten und die sich für die Besonderheiten der jeweiligen Region interessierten, für Brauchtum, Kultur oder Kulinarik.
Im Beispiel einer Region Heideland Pizzol würde man ihnen sicher nicht raten, über Jahrzehnte in die Beschneiung zu investieren, sondern eher zu schauen, wo liegen die Werte der Region, wo könnte man was machen. Und das ist in dem Fall unbedingt das Thema Wasser oder auch Wellness, weil mit der Tamina-Therme in Bad Ragaz dort schon ein wichtiger Schwerpunkt vorhanden ist.
Am Pizzol setzt man in der Tat zunehmend auf den Sommertourismus, bestätigt Klaus Nussbaumer, der Geschäftsführer der Pizzol-Bergbahnen.
Der Sommer wird immer wichtiger und stärker. Das ist eine allgemeine Tendenz, die da ist. Der Pizzol bietet hervorragende Wandermöglichkeiten und Erlebnisse. Ich kann da zum Beispiel auf den Heidi-Pfad bei uns verweisen oder den Wasserwald, die wir neu inszeniert haben. Sehr naturnahe Angebote für Familien. Und wir werden auch weiterhin unser Angebot weiter ausbauen im Sommerbereich.
Doch auf der anderen Seite werden auch am Pizzol weiterhin Millionenbeträge in die künstliche Beschneiung investiert.
Wir haben natürlich am Berg eine Beschneiung, die wir gerade in diesem Sommer wieder erweitert und ausgebaut haben. Und in Zukunft wollen wir das auch genau in diesem voraussichtlich kritischen Bereich zwischen 1000 und 1600 Meter noch stärker absichern über die technische Beschneiung.
Kunstschneepisten und Heidi-Pfad, Skiparadies und Wandergebiet. So hofft man am Pizzol für den Klimawandel gerüstet zu sein.
Skiheil, das gilt ja zumindest in diesem Jahr noch. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.